Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Im September 2018 veröffentlichte die Deutsche Bischofskonferenz eine Studie über das Ausmaß sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche in Deutschland. Wenige Tage bevor diese sogenannte MHG-Studie offiziell vorgestellt wurde, überraschte der Erzbischof von Köln, Rainer Maria Wölki, mit einem Versprechen. Er plane eine eigene, unabhängige Untersuchung für sein Bistum, kündigte er an. Beauftragt wurde die Münchner Anwaltskanzlei Westphal-Spilker-Wastel. Das Erzbistum versprach im Laufe der Zeit noch etwas mehr, nämlich Ross und Reiter zu nennen, also die Namen von Verantwortlichen, die ihrer Verantwortung nicht nachgekommen sind, die umgangssprachlich gesagt zum Beispiel vertuscht haben. Eigentlich sollte die Untersuchung im März dieses Jahres veröffentlicht werden, daraus wurde aber nichts wegen äußerungsrechtlicher Probleme, so die Begründung. Am vergangenen Freitag beendete das Erzbistum die Zusammenarbeit mit der Münchner Kanzlei, und zwar nicht diskret, sondern mit einem Knall, mit einer gemeinsamen Pressemitteilung von Erzbistum und Betroffenenbeirat. Die Untersuchung werde nicht veröffentlicht, stand da zu lesen, unter anderem deswegen, weil die Münchner Kanzlei den Anforderungen des Bistums und der Betroffenen nicht gerecht geworden sei. Beigefügt ist ein juristisches Gutachten, das der Untersuchung Mängel attestiert. Die öffentlich kritisierte Kanzlei wiederum gab dazu eine schriftliche Stellungnahme ab. Demnach könne aus ihrer Sicht die Untersuchung jederzeit veröffentlicht werden. Dem Deutschlandfunk liegt zudem die Information vor, dass mindestens ein Mitglied den Betroffenenbeirat verlassen wird. Ja, Studien, Untersuchungen, Gutachten, viel Text und viel Subtext, viel Verwirrendes und auch Widersprüchliches. Um das zu sortieren, bin ich nun am Telefon mit Harald Dressing verbunden. Er leitet die forensische Psychiatrie am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim und er hat die eingangs erwähnte MHG-Studie geleitet. Guten Morgen, Herr Dressing.
Guten Morgen, Frau Florin.
Ja, ganz einfache Frage. Was geschieht da?
Ja, lassen Sie mich vielleicht einen Blick als Wissenschaftler und auch als praktisch tätiger forensischer Psychiater auf die Sache werfen, denn die beiden Perspektiven sind wichtig, um die Sache vielleicht ein bisschen einordnen zu können. Was mir auffällt in der Diskussion ist, dass Begriffe sehr unscharf benutzt werden. Da ist einmal von Studie die Rede, dann in dem von Ihnen angesprochenen methodenkritischen Gutachten, von einem Gutachten, was die Kanzlei Westphal und Kollegen gemacht haben. Studie und Gutachten sind methodisch völlig unterschiedliche Herangehensweisen. Wir haben mit MHG eine Studie gemacht. Also wir haben wissenschaftliche Methoden angewandt, transparent, die formuliert, Ziele formuliert. Und haben diese Ergebnisse dann auch in wissenschaftlichen Journals publiziert. Das hatten wir uns auch vertraglich ausbedungen mit der katholischen Kirche. Wir hätten diese Studie überhaupt nicht angenommen, wenn wir die Ergebnisse nicht hätten publizieren können. Das heißt also, da entscheidet nicht ein Privatgutachter oder der Auftraggeber, ob wir das publizieren, sondern wir selbst. Und da sind wir auch relativ erfolgreich gewesen. Wir haben mehr als 10 Studien in hochrangigen Journals gemacht und da entscheiden dann wissenschaftliche Kollegen in einem anonymen Verfahren, ob die Arbeiten gut sind oder nicht. Ich selbst bin auch als forensischer Psychiater tätig, da mache ich Strafrechtsgutachten zum Beispiel zur Schuldfähigkeit. Da geht man methodisch ganz anders vor, da wendet man keine quantitativ epidemiologischen Studien an, sondern da schaut man sich Einzelfälle an. Und das ist auch legitim in einem Gutachten, dass man sich Einzelfälle anschaut. Das kann man aber sicherlich nicht publizieren, schon gar nicht mit Namen publizieren. Die äußerungsrechtlichen Probleme, die da entstehen können, wenn es sich nicht um Personen der Zeitgeschichte handelt, für die ein öffentliches Interesse besteht, sind da evident. Und deswegen wurde dieses Gutachten der Kanzlei Westphal und Kollegen ja im März auch nicht veröffentlicht. Da wurden äußerungsrechtliche Bedenken geltend gemacht und das wurde auch bis September so durchgehalten. Und jetzt hat man offensichtlich eine Wolte vollzogen. Von äußerungsrechtlichen Problemen ist nicht mehr die Rede, sondern es wird von methodischen Problemen dieses Gutachtens gesprochen. Das kann man natürlich nur beurteilen, wenn man dieses Dokument der Kanzlei Westphal und Kollegen selbst kennen würde.
Ja, jetzt geht es aber ja unter anderem auch darum, und das scheint ja das besonders heikle Kapitel zu sein, Verantwortliche zu benennen und auch zu sagen, inwiefern die ihrer Verantwortung nicht nachgekommen sind. Es fällt ja auf, im Moment laufen Untersuchungen oder Gutachten oder wie man es auch nennen soll, Sie haben ja gerade das Problem beschrieben, in verschiedenen Bistümern, einige geben den Auftrag an Rechtsanwaltskanzleien, andere haben Historikerkommissionen gegründet. Wie deuten Sie denn das, dass so unterschiedliche Disziplinen damit befasst sind?
Ja, es sind zwei Fragen in einem. Ich fange vielleicht mal mit dem ersten Aspekt an, der mir auch aufgefallen ist, der Begriff der Verantwortung. Verantwortung ist ja auch unterschiedlich zu definieren. Es gibt eine strafrechtliche Verantwortlichkeit, es gibt eine Verantwortung nach dem Kirchenrecht und bezüglich des Themas, über das wir sprechen, sexueller Missbrauch an Kindern und Jugendlichen im Verantwortungsbereich der katholischen Kirche, da gibt es ja auch eine weit darüber hinausgehende ethisch-moralische Verantwortlichkeit. Also man kann als Personalverantwortlicher sich zum Beispiel strafrechtlich und kirchenrechtlich gerade mal so eben noch korrekt verhalten haben. Das entbindet aber möglicherweise die Verantwortlichen nicht von einer darüber hinausgehenden ethisch-moralischen Verantwortlichkeit, dass man die Opfer, die Betroffenen nicht so behandelt hat, wie man das hätte tun sollen. Und da kommen natürlich dann auch weichere Begriffe ins Spiel, Opferempathie zum Beispiel, die in einer solchen Untersuchung, wie Westphal und Kollegen das gemacht haben, unbedingt beleuchtet werden müssen, wenn man dem Thema gerecht werden will. So wie ich Betroffene verstehe, ist es genau das, was auch gefordert wird und was aus meiner Sicht auch notwendig ist.
Aber genau das wird ja jetzt in dem juristischen Gutachten zu der Untersuchung der Kanzlei zum Vorwurf gemacht. Sie habe moralisch gefärbte Anschuldigungen dort niedergelegt. Also geht es überhaupt ohne Moral? Sie haben ja gerade, wenn ich Sie richtig verstanden habe, gesagt, nein, ohne moralisch-ethische Bewertung kann man eine solche Untersuchung gar nicht machen.
Ja, ich glaube, als Verantwortlicher im Bereich der katholischen Kirche ist es nicht in Ordnung, wenn man sich einen schlanken Fuß macht und sagt, naja, wenn man mir Verstöße gegen Strafrecht oder Kirchenrecht nachweist, dann werde ich entsprechende Konsequenzen ziehen, anderweitig aber nicht. Ich glaube, das geht gerade nicht bei dem Thema und in der katholischen Kirche mit besonderen moralischen Ansprüchen. Ja, also ich glaube, diesen Ansprüchen müssen die Verantwortlichen dann auch selbst gerecht werden. Und natürlich sind das zentrale Themen in dieser Debatte. Was Sie sonst noch angesprochen haben, ja, weitere Untersuchungen in anderen Diözesen, das sehe ich ja, und das habe ich auch mehrfach schon gesagt, äußerst kritisch. Also mir sind selbst auch solche Studien oder Untersuchungen angedient worden, die habe ich alle abgelehnt, weil genau auch die vorhin angesprochenen äußerungsrechtlichen Probleme man nach meinem Dafürhalten, ich bin kein Jurist, aber so wie ich das einschätze, nicht hinreichend geklärt sind, um zum Beispiel Ross und Reiter zu nennen. Da kann man vielleicht den Namen dann eines Bischofs nennen, aber ist ein Personalverantwortlicher im Domkapitel, eine bedeutende Person der Zeitgeschichte mit Öffentlichkeitsinteressen, darf man dessen Namen nennen. Das sind alles Themen, die nicht geklärt sind. Und deswegen müssten solche Untersuchungen nach meinem Dafürhalten in einem breiten nationalen Konsens stattfinden von einer Kommission, die zwingend interdisziplinär besetzt sein müsste und die auch ganz klare Zugriffs- und Durchgriffsrechte haben müsste.
Sollte denn die bisher geheime Untersuchung veröffentlicht werden? Also die Kölner Untersuchung?
Ich glaube, dass ich kenne die vertraglichen Bedingungen nicht, die die Kanzlei Westphal mit der Erzdiözese Köln ausgehandelt hat. Also wir hatten ja, habe ich Ihnen eingangs gesagt, in unserer Studie einen Vertrag, in dem wir uns die Veröffentlichung vertraglich vereinbart haben. Und wir hätten eine solche Untersuchung, eine solche Studie nicht angenommen, wenn am Ende der Auftraggeber hätte kommen können und sagen können, na, das, was ihr gefunden habt, dürft ihr nicht veröffentlichen. Ich weiß nicht, wie die vertraglichen Konditionen zwischen Westphal und der Kollegen und der Erzdiözese Köln sind. Insofern kann ich das nicht beurteilen.
Halten Sie es denn für richtig, dass das alles so geheim gehalten wird, die vertraglichen Bedingungen? Es gibt doch ein öffentliches Interesse an dem Thema, weil es um sexualisierte Gewalt geht, um Kinder, um Jugendliche. Es gibt ja auch ein Interesse der Kirchensteuerzahler und Kirchensteuerzahlerinnen daran.
Also ich würde jetzt keinen Grund sehen, warum man vertragliche Bedingungen nicht publik machen könnte. Das haben wir ja in unserer MAG-Studie auch immer getan. Wir haben immer gesagt, welche vertraglichen Bedingungen wir eingegangen sind. Also da gab es nie irgendwelche Geheimnisse.
Nun hat das Erzbistum Köln eine neue Untersuchung angekündigt, die schon im Frühjahr nächsten Jahres im März veröffentlicht werden soll. Wie kann das gehen in so kurzer Zeit?
Ja, das ist schon wieder die Frage, was soll das sein? Soll das eine wissenschaftliche Studie sein? Wenn es eine Studie sein soll, ist das definitiv unmöglich. Also ich mache jetzt seit 30 Jahren Wissenschaft und Studien. Die Komplexität, die hier zu untersuchen ist, würde nach meinem Dafürhalten mindestens eine Untersuchungszeitraum von 2 Jahren erfordern. Also in 3-4 Monaten können Sie da eigentlich nur einen Schnellschuss produzieren, der wissenschaftlich sicherlich nicht sehr fundiert sein kann. Ich weiß nicht, was gemacht werden soll und was dieser Auftrag nun umfassen soll. Auch da ist ja offensichtlich jetzt eine Rechtsanwaltskanzlei beauftragt worden. Also wie gesagt, meines Erachtens müssten solche Untersuchungen von interdisziplinären Kommissionen durchgeführt werden, nach einheitlichen Standards.
Es scheint ja schwierig zu sein, Namen zu nennen. Das haben Sie ja auch schon in unserem Interview vor einem halben Jahr, als diese Veröffentlichung der Studie zunächst mal verschoben war, der Untersuchung, gesagt, dass ein Bischof Verantwortung übernimmt. Was bedeutet das für Sie?
Die Verantwortung, die ich angesprochen habe, im moralisch-ethischen Sinne, da braucht es eigentlich keine Untersuchung dazu. Das geschieht im Gewissen eines jeden Menschen. Und diejenigen, die in den letzten Jahrzehnten Personalverantwortung getragen haben im Bereich der katholischen Kirche, die werden ihr eigenes Gewissen beforschen müssen und sagen müssen, ob sie da in diesem moralisch-ethischen Sinne Fehler für sich erkennen können und Verantwortung falsch gehandhabt haben, erkennen können. Und wenn man das tut, dann ist es auch wieder eine persönliche Entscheidung, wie man damit umgeht. Zumindest das zu bekennen wäre ein erster Schritt. Und wenn das erhebliche Verfehlungen sind, wäre zum Beispiel auch ein Rücktritt von einem Amt eine angemessene Reaktion.
Hatten Sie das erwartet, als Sie vor 2 Jahren im September bei der Vollversammlung der Bischöfe in Fulda Ihre MHG-Studie vorgestellt haben?
Naja, wir haben ja deutliche Hinweise dafür gefunden, dass über Jahrzehnte hinweg vertuscht worden ist. Wir haben jetzt gerade auch nochmal eine aktuelle Studie gemacht und die katholische Kirche mit anderen Institutionen verglichen und gesehen, dass in der katholischen Kirche zumindest in den letzten Jahren deutlich mehr sexuelle Missbrauchshandlungen vertuscht worden sind als in anderen Institutionen. Und wenn das gemacht wird, dann muss eigentlich auch irgendjemand dafür die Verantwortung übernehmen. Und insofern würde ich das erwarten, ja.
Das Gewissen zu erforschen, das rät der Forensiker Harald Dressing, Leiter der MHG-Studie.